Fragen werden eigentlich gestellt in unserer Gesellschaft und welche Antworten hat Gott dazu? Ich möchte eine neue Predigtreihe mit euch beginnen, so jetzt im ausschließenden, ausklingenden Jahr. Ich habe 8 Teile und ich glaube, ihr seht sie oder seht sie auch gleich nochmal angeleuchtet. Ich möchte gerne 8 Gottesdienste haben, wo wir auch Fremde, wo wir auch Gäste mitbringen können. Wir haben 8 schwierige Fragen an die Kirche. Die Kirche ist voller Heuchler. Das wird heute das Thema sein. Dann, ein guter Gott würde nicht so viel Leid zulassen. Die Vorstellung der Kirche von Sex ist überholt. Die Kirche will nur mein Geld. Bei den Themen tut es mir jetzt schon leid, dass ich sie angekündigt habe. Ich habe heute Morgen noch gedacht, na, streich sie doch schnell, sprich nur über Liebe oder Barmherzigkeit. Aber nun ist es zu spät. Die Wissenschaft hat den Glauben an Gott widerlegt. Es kann nicht nur eine wahre Religion geben. Warum ist Gott so ungerecht und Jesus war doch nur ein Mensch? Ihr werdet diese Themen auf CLW Facebook sehen und mit den Terminen und auch dann demnächst auf der CLW Homepage. Heute möchte ich sprechen über dieses Thema, die Kirche ist voller Heuchler. Das ist das, was oft auch uns entgegengebracht wird von Menschen, die Fragen haben an die Kirche. Und ich möchte erstmal beginnen mit der Definition dieses Begriffes. Was ist eigentlich ein Heuchler? So ging es eben auch einem Prediger, der einen ungläubigen Freund einmal einladen wollte und sagte, komm doch zu uns mal in die Kirche, hier ist doch schön. Und er sagte, nein, in diese Kirche gehe ich nicht, die ist voller Heuchler. Und außerdem, ich tue viel bessere Dinge als die ganze Kirche zusammen und sowieso der Papst. Und dann antwortet der Prediger ihm und sagt, ach, das macht nichts, komm ruhig, ein Heuchler mehr oder weniger, wir haben genug Platz für alle, weiß dem Herrn. So, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen lustig, aber ich möchte gern mit euch nochmal einsteigen, was ist eigentlich die Bedeutung dieses Wortes Heuchler? Im Lexikon lesen wir eine Person, die sich den Anschein gibt, eine Tugend oder Frömmigkeit zu verkörpern. Oder eine Person, deren Handlungen nicht übereinstimmt mit den Überzeugungen, die sie nach außen hin vertritt. Das griechische Wort Hippokrates oder im Englischen the hypocrite bedeutet zunächst Schauspieler. Schauspieler aus dem, und zwar nämlich aus dem griechischen Bereich des antiken Theaters. Vielleicht weiß das jemand, damals die Schauspieler sind aufgetreten mit zweierlei Masken. Auf der Theaterplattform eine lächelnde Maske, eine traurige Maske. Und das ist eben die Bedeutung des Wortes, so, dass ein Mensch die Rolle, freiwillig oder unfreiwillig, eines anderen spielt und nicht er selbst sein kann oder will. Luther hat in seiner Bibelübersetzung die Begriffe der hebräischen oder griechischen Worte von Heuchler oder Heuchelei wie folgt übersetzt. Psalm 5, Vers 10, da hat er übersetzt, jemand, der glatte Reden führt. Oder Psalm 78, Vers 36, jemand, der lügt oder zum Lügner geworden ist, um Menschen und Gott zu täuschen. Nun, wenn man diese Definition, ein Heuchler ist ein Schauspieler oder sogar ein Lügner, Luther war ja da immer sehr direkt, wenn man das natürlich bis zu Ende denkt und konsequent zu Ende denkt, dann können wir wirklich diesem Prediger Recht geben, denn in Römer 5, Vers 4 heißt es, vielmehr ist es so, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ist ein Lügner. Das heißt also, Heuchelei ist etwas, was allen Menschen anhaftet. Und natürlich gibt es Heuchelei in der Kirche und natürlich sind wir dafür berühmt. Aber ich sage mal so, wir sind nicht die einzigen Player. Es gibt auch noch andere Konkurrenten. Amen. So, das heißt, wir leben auch in einer Welt voller Heuchelei. Nicht nur die Kirche ist berühmt für Heuchelei, auch die Welt ist davon erfüllt. Denken wir an die Welt der Politik. Es ist ja, bis jetzt die Piraten gekommen sind, doch eine sehr, sehr große Politikverdrossenheit in unserem Land. Leute aus meiner Generation, die wir noch politisch engagiert waren, wir können das verstehen, diese Allergie oder Abneigung gegen Politiker. Politiker zu sein ist sicher heute einer der schwierigsten Berufe überhaupt. Und das geht durch alle Parteien hindurch. Denken wir, ohne jetzt parteipolitisch heute zu werden, was wir ja nicht dürfen im Gottesdienst, aber denken wir an die CDU, die immer wieder kritisiert wird wegen ihrem angeblich christlichen C. Denken wir an die SPD und Gerhard Schröder wegen ihrer unsozialen Agenda 2010 in Anführungszeichen. Denken wir an die Grünen, die als pazifistische Partei in der grün-roten Koalition unter Joschka Fischer den ersten Militäreinsatz der BRD mit beschlossen hat. All das ist gang und gäbe, und zwar durch alle Parteien hindurch. Und natürlich auch der Vorwurf der Heuchelei in der Kirche geht durch alle Konfessionen. Denken wir an das Erdbeben, was ja immer noch auch in Deutschland herrscht. Die Aufdeckung in den letzten Jahren des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche. Das hat uns alle erschüttert. Und das war natürlich, so traurig und so erschütternd es war, sehr heilsam für unser Land. Sehr heilsam auch für die Opfer und Betroffenen, weil sie auf einmal Mut bekamen, Anzeige zu erstatten und sich zu trauen, über ihr Leid und über ihren Schmerz zu sprechen. Aber je mehr dann diese Dinge aufgedeckt wurden, dann wurde auch offenbar, nicht nur die katholische Kirche war davon betroffen, sondern auch andere Konfessionen und auch weltliche Einrichtungen. Das heißt, Heuchelei, und gerade dieser Punkt, das war etwas, was in Gotha immer wieder die Frage kam, wenn es Gott gibt, wie kann er denn überhaupt erlauben, dass in seiner eigenen Firma sozusagen, in seiner eigenen Partei, also in der katholischen Kirche, so etwas Furchtbares geschieht. Aber Heuchelei ist etwas, was allen anhaftet. Es haftet den Menschen an in seiner sündigen Natur. Und ich würde sagen, Schauspielerei, Heuchelei ist auch etwas, was in der heutigen Gesellschaft sogar eingefordert wird. Denken wir an das Schauspiel, wo wir jetzt, es tut mir so leid, dass ich heute darüber reden muss, wo wir Matthew verabschieden nach England, aber er wird es mir vergeben, weil ich ja sein Freund bin. Denken wir an dieses Drama, das wir im Moment als Deutsche, die wir ja unseren Kaiser verloren haben, und was wir jetzt über Prinz Harry, ne, so heißt er, glaube ich, was sich jetzt gerade abspielt, und wo diskutiert wird, wer hat die Schuld? Hat die Presse die Schuld? Diese große, berühmte Zeitung dort in England, oder sogar jetzt neuerdings werden die Personenschützer eben verurteilt, weil sie doch diese Damen nicht gefilzt haben von den Handys. Das heißt also, da wird sich gestritten darum, warum dieser Prinz, der ja eigentlich einen anderen Anschein haben muss, das ist ja sein Los, das ist seine Berufung, ein hochstehende Moral zu haben, sich für soziale Projekte einzusetzen, aber in seinem Inneren ist er ein Partylöwe, und wie dieses Doppelleben jetzt auf einmal sichtbar geworden ist, das ist alles ganz furchtbar. Aber lasst uns nicht, auch nicht als Deutsche oder wie soll man sagen, Anti-Royalisten zu hochmütig sein. Ich habe auch gemerkt, die Gesellschaft ist von Heuchelei durchdrungen. Ich habe es jetzt auch noch mal in Gotha gemerkt, wo wir ja auch als Wessis, wenn ich das mal so sagen darf, uns immer sehr, sehr von oben herab verhalten, wenn wir über die DDR sprechen, über die ehemalige DDR und die ganze Heuchelei, die dort stattgefunden hat. Ich habe dann in einem Gespräch einen älteren Herrn gesprochen, der in der DDR groß wurde, und er sagte, ja, also ich habe dort mit vielen Menschen, auch älteren Menschen gesprochen. Ich habe sie immer wieder gefragt, wie war die Zeit in der Wende? Es war hochinteressant. Und die Leute haben gesagt, und dieser Herr hat es gesagt, also es war vieles schlecht in der DDR. Man bekam nicht viel Lohn, man hatte nicht viele Rechte, man konnte nicht reisen. Aber eins durfte ich. Ich durfte in meinem Betrieb die Meinung sagen. Und ich durfte in meinem Betrieb meinem Chef Kritik sagen. Als ich dann übernommen wurde, Gott sei Dank, ich war froh, dass ich einen Job hatte nach der Wende und nicht wie viele arbeitslos war, da habe ich gedacht, das wäre normal, dass man seine Kritik weitergibt. Als ich das einmal gemacht habe, hat mein Chef mir gesagt, wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht deinen Mund hältst, dann bist du deinen Job los. Und er wurde praktisch gezwungen, in einem kapitalistischen System ein Heuchler zu werden. Das ist das, wovon ich spreche, dass unsere Gesellschaft sowieso auch ein Doppelbild hat. Unsere Gesellschaft bringt uns bei, als Heuchler lebt man besser und einfacher, als wenn man echt ist. Und das kennen wir schon aus der Bibel. Wir lesen das in einer Geschichte im 1. Könige 22 und berichtet davon, wie alle Propheten des gottlosen und brutalen Königs Ahab aus Angst vor ihm Lüge prophezeien. Ihm sagen, oh König, du bist der Allergrößte, du bist der Allerstärkste, du wirst in die Schlacht ziehen und wirst siegreich sein. Und er ging und er starb, weil es war nicht Gottes Plan. Und der einzige Prophet, das war der Prophet Micha, der keine Angst vor ihm hatte, der, wie soll man sagen, ihn auch in gewisser Weise, das ist ja auch Liebe, wenn man jemandem in Liebe auch die Korrektur gibt und ihm nicht nach dem Mund redet, der gesagt hat, du wirst in dieser Schlacht umkommen, das ist nicht von Gott, dass du diesen Krieg führst, ihn ließ er ins Gefängnis werfen. So ist es ja auch. Unsere Gesellschaft will belügt werden. Niemand will wirklich die Wahrheit hören, was Sünde ist, was ein heiliges Leben ist. Wenn sie es dann erkennen, ist es oft zu spät und beschweren sich dann darüber, dass sie ihr Leben lang belogen worden ist. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die sich selbst belügt und auch belogen werden will. Das ist die Realität. Und das ist auch oft die Realität, natürlich auch in der Kirche, ganz besonders auch in der Kirche. Und das lesen wir auch in der Bibel, Galater 2, Vers 13, lesen wir von einem unserer großen Vorbilder, Petrus, einem der Apostel, einem, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, der, wie heißt es hier, von der Heuchelei der jüdischen Christen mitgerissen wurde und die heidnischen oder griechischen Christen im Stich ließ, weil er Macht mehr scheute als die Wahrheit. Und das ist das, was wir überall sehen, auch in der Christenheit. Ein Kollege von mir sagte mal, er wäre mal zu einer Familie gegangen. Es war ein heißer Sommertag, so wie jetzt letzte Woche. Und war sehr, sehr heiß, war auch im August, im Juli ungefähr. Und es war eine Familie, die schon lange nicht mehr zur Gemeinde gekommen sind. Und er dachte, naja, ich habe es so auf dem Herzen, diese Familie mal zu besuchen. Und er fuhr vor. Jeder kannte sein Auto, es war ein kleines Dorf, jeder kannte den Pastor. Und er fuhr vor und die Familie sah ihn schon aus dem Wohnzimmer, durchs Fenster. Und der Vater sagte, oh, Emma, da kommt der Pastor so und so, jetzt aber schnell, alle Zigaretten weg, schnell eine christliche Schallplatte auflegen. Und der Pastor kommt rein und spielt also ganz laut auf dem Schallplattenspieler Stille Nacht, Heilige Nacht, mitten im August. Und da sagt der Pastor, ist schon gut, ich weiß, jedes Mal, wenn ich komme, verändern sich die Menschen, aber bei mir könnt ihr einfach so sein, wie ihr seid und die Weihnachtsplatte könnt ihr auch ausstellen. So, das ist etwas, was uns anhaftet. Ja? Wir alle kämpfen damit, 100% kongruent zu sein. Wir alle kämpfen damit, unsere Masken, die uns plagen. Und es ist ja auch ein anstrengendes Leben, hinter einer Maske zu leben. Es ist ein anstrengendes Leben, hinter einer jemand anders zu sein. Und wehe dem, und das hat uns die Gesellschaft ja auch gelehrt, und auch die Gemeinde und auch die Kirche, wehe dem, wem die Maske aus Versehen runterfällt. Wehe dem, der offenbar wird mit seiner Schuld, mit seiner Scham. der wird mit Füßen getreten. In der Gesellschaft und leider oft auch in der Kirche. Nun, wie geht denn Jesus mit den Heuchlern um? Das hat mich doch mal interessiert. Und da gibt es ja ein Gleichnis in der Bibel, und ich weiß nicht, machst du jetzt den Beamer oder jemand ist, ach, mein Beamer ist, Mensch, ist wieder da. Da gibt es ein Gleichnis in Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Ein Gleichnis, was ich viele Jahre lang überhaupt nicht verstanden habe, überhaupt nicht verstanden, was der Sinn ist. Es ist also so, das ist die Geschichte von einem Farmer, von einem Bauern, und er geht hin und bestellt sein Feld und er sät den Weizensamen aus. Ja? Und dann legt er sich ins Bett und in der Nacht kommt sein Feind und sät, weil er ihn nicht mag, einfach den Samen von Unkraut da drüber. Also mitten unter den Samen des Weizens. Und zunächst einmal kann man überhaupt nicht den Unterschied erkennen. Aber als dann das Kraut sprost, das Unkraut und der Weizen, und das kann man ja, ich bin ja Stadtmensch, ich kann überhaupt nicht, habe gar keine Ahnung. Und vielleicht, wer ist jetzt am Beamer? Genau, ihr seid jetzt da zu zweit, sehr gut. Und wenn wir jetzt mal den Unreifen, na wunderbar, das klappt ja wie Fantasie, und sogar Großbildformat, sehr gut. Applaus für den Beamer-Menschen dort, sehr schön, das war nämlich von mir falsch gemacht. Hier sieht man den unreifen Weizen, der ist total grün, und wenn da Unkraut zwischen ist, ich würde das nicht sehen. Aber wenn jemand hier auf dem Land aufgewachsen ist, du würdest das sofort sehen. Und die sahen das auch, gehen zu dem Herrn und sagen, da ist Unkraut zwischen, dein Feind hat da Unkraut zwischen geworfen, lass uns das rausreißen. Und da sagt der Herr, sagt dann dazu, nein, wenn ihr den rausreißt, dann werdet ihr auch den unreifen Weizen mit rausreißen. Lasst es zusammenwachsen. Unkraut und Weizen nebeneinander. Und dann haben wir das zweite Bild und wartet dann, bis die Ernte reif ist. Hier sieht man den reifen Weizen mit dem Unkraut dazwischen. Und dann alles wird abgemäht und dann wird getrennt und das Unkraut wird verbrannt und der Weizen wird verwertet. Ihr kennt die Geschichte, okay? So, und hier ist natürlich nicht gemeint, so dass Jesus sagt, ja, in der Gemeinde ist sowieso alles egal, kann sich jeder benehmen, wie er will, ne? Und hier Leute zusammenschlagen oder Kinder vertrimmen oder Kinder missbrauchen oder was weiß ich. Das ist überhaupt nicht das Thema. Natürlich müssen wir auch in der Gemeinde, so wie du das in deiner Familie auch machst, wenn wir Sünde offenbar haben, wenn Leute geschädigt werden in der Familie, in der Gemeinde, so machst du es auch in deiner Familie, dann müssen wir in Liebe korrigieren. Darum geht es nicht in diesem Gleichnis, sondern es geht darum, dass Heuchler, die singen dieselben Lieder wie du, die tun das Gleiche wie du, die sagen sogar das Gleiche, die haben sogar die gleiche Kanaansprache wie du, aber in ihren Herzen sieht es anders aus. Ihre Herzen sind nicht erfüllt mit dieser Liebe zu Gott. Und was sagt Jesus durch dieses Gleichnis? Er sagt, ihr Lieben, wir werden alle miteinander zusammenleben. Die Echten und die Unechten. Aber du weißt nicht, ob jemand echt oder unecht ist. Das weiß nur Gott. Deswegen überlass das Gott, ob jemand echt oder unecht ist. Weißt du, als wir in Gotha waren, es waren ja so köstliche Erlebnisse, die wir da hatten. Wir hatten da einen Punk kennengelernt, der hieß Nick. So ein Hahnkamm, so schön. Ne? Normalerweise war der, und dann hat er sich so richtig schön frisiert. Ich sage, wie lange brauchst du für deinen Hahnkamm? So eine Stunde. Ne? Hier war so dunkelrot, da war hellrot, wie so ein richtiger Hahn sah er aus. Ne? Und dann kam er zu uns, wir hatten eigentlich Seminar, wir hatten gar keinen evangelistischen Gottesdienst, wir hatten nur so ein Teaching für uns, ne? Wir hatten Samstag, er wollte uns auf der Straße treffen, aber wir waren irgendwie Samstag Vormittag auf der Straße und dann hatten wir nachmittags Teaching und er kam, er traf uns nicht und ist uns einfach hinterher in unser Herberge, er durfte gar nicht teilnehmen, aber ist egal. Und dann stand er mit mir im Lobpreis, ich war natürlich, um ihn zu neutralisieren, ne? Damit er niemand da verhaut oder was weiß ich. War auch immer ziemlich unter Strom und war sehr aggressiv. Und es war so köstlich. Der hat mich immer angerempelt. Ey, was macht ihr jetzt? wieso hebt er jetzt die Hände? Warum macht er das? Der war noch nie in einem Gottesdienst gewesen. Und dann immer, ey, habt ihr auch antirassistische Lieder? Sag ich, klar, alle Nationen sollen ihn verehren, preis dem Herrn. Die Internationale, nur ein bisschen christlich angehaucht. Dann einer, der war müde, wir waren immer unter Schlafdefizit, ne? Ihr wisst es ja. Ne? Einer saß dann so im Gottesdienst, so. Der hat einfach sein Schläfchen nachgeholt. Oder er hat inständig gebetet, keine Ahnung. Auf jeden Fall rempelt er mich an, sagt er, ah, der ist aber nicht so gut dabei, ne? Was ist denn mit dem los? Also es war so köstlich. Und dann bin ich mit ihm raus, weil er musste dann irgendwann rauchen. Es dauerte nicht lang, 5 Minuten, da war schon der Janker nach dem Rauchen da. Und dann haben wir den Gottesdienst dann nach draußen verlegt. Und aber so sind wir ja eigentlich auch oft, dass wir oft nach dem Äußeren urteilen. Und Jesus sagt, tut es nicht. Tut es nicht. Verurteile deine Schwester, deinen Bruder nicht nach dem äußeren Verhalten. Denn nur Gott weiß, was in seinem Herzen ist. Warum? Manchmal kommen junge Christen auch zu mir, sagen, Mario, ich bin so verzweifelt. Ich muss unbedingt zu dir kommen. Ich glaube, ich habe die Sünde begangen, die nicht vergeben werden kann. Oder ich glaube, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Es ist also ganz, ganz oft, dass Leute mich dann ansprechen und ich nehme das auch ernst. Ich sage nicht einfach so, ach, das ist alles Quatsch. Und dann, weißt du, was ich ihnen sage? Allein der Grund, dass du mich anrufst und dass es dir eine Sorge ist, dass du die Sünde begangen hast, die nicht vergeben werden kann, das ist schon das Zeichen, dass du diese Sünde nicht begangen hast. Sondern nur die, die kaltblütig, die sich überhaupt keine Sorgen machen, die sind hier angesprochen. Und so ist es eben auch, wenn Christen fallen, wenn Christen sündigen, und das geschieht, so steht es ja auch in der Schrift, dann gibt es auch verschiedene Motive. Weißt du, und Gott ist wie ein Trainer. Das ist ja wie bei einem Marathonlauf. Weißt du, 2 Marathonläufer, die laufen, und 2 machen den gleichen Fehler und fallen hin. Und dann kommt der Trainer, und der ist hingefallen, er hat sich die Beine blutig gemacht, und er sagt, komm, ich weiß, es tut weh, steh auf, lauf weiter. Und der steht auf, es tut alles weh, aber er läuft weiter, weil der Trainer ihm das sagt. Und der andere genauso fällt hin und der Trainer sagt genau das Gleiche, sagt, steh auf, mach weiter, geh weiter. Oder kennt ihr Bambi, könnt ihr bestimmt, ne? Wie der Vater dann zu dem Kind, ja, steh auf. Habt ihr nie gesehen, ne? Ich habe schon so oft immer wieder geweint, preis dem Herrn. Und dann der sagt, nein, ich habe keine Lust mehr und ich will, es interessiert mich auch nicht, was du sagst. Und der verlässt das Rennen und er geht einfach weg. So, es gibt verschiedene Motive, wenn Menschen leben, auch in einer Zeit der Masken, in einer Zeit des Doppellebens. Es gibt Menschen, die schwach sind, die Phasen der Schwäche durchmachen und jeden Tag zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte gib mir Kraft, diese Phase zu überwinden. Jesus verwandte das Wort Heuchler niemals auf Sünder, auf schwache oder fehlerhafte Menschen, sondern auf Pharisäer, die in ihren eigenen Augen gerecht waren und die Gott eigentlich nicht brauchten. Sein Urteil über sie fällt scharf aus. Matthäus 6, Verse 2, 5 und 16 und Matthäus 15, 7 und 8. Ihre Lippen ehren mich, aber mit ihr Herz ist fern von mir. Es gibt Christen, die schwere Krankheiten durchmachen, Depressionen, Eheprobleme, deren Leben nicht so glänzend ist. Aber Gottes Wort sagt, jedes Mal, wenn sie zu ihm kommen, da ist größere Freude über einen Sünder, der es nötig hat, umzukehren, als über 99 Gerechte, die Umkehr nicht nötig haben, Lukas 15, 7. Oder Jesus spricht von dem Gerechten, der ganz vorne sitzt im Gottesdienst und dem Sünder ganz hinten, der Gerechte, der sagt, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der Sünder da hinten und der Sünder, der sich auf die Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott sagt, Jesus sagt, wer gerechtfertigt nach Hause ging, ist der, der sich gedemütigt hat vor Gott. Wir sollen nicht darüber urteilen, wenn Menschen in einer Zeit der Heuchelei leben oder in einer Zeit der Masken, besser gesagt. Viele Menschen fühlen sich dazu gezwungen, falsche Masken zu tragen, weil ihre Eltern vielleicht gesagt haben, warum bist du ein Mädchen? Ich habe mir so sehr einen Jungen gewünscht. Warum bist du so? Warum bist du nicht so wie der Junge von nebenan? Oder leben das in der Ehe aus, wo der Ehepartner sagt, könntest du nicht so sein wie der und der, der so und so viel Geld verdient? Oder andersherum, könntest du nicht schöner sein wie die Frau da von nebenan? Das sind die Erlebnisse, die Menschen machen, versuchen, jemand anders zu sein. Viele leben in einer anderen Rolle, weil sie traumatische Erlebnisse erlebt haben, wie Krieg, Vergewaltigung, Missbrauch, und fliehen in eine andere Identität, weil es zu schmerzhaft ist, der zu sein, der sie sind, so verletzt, wie sie gewesen sind. Und viele sind so minderwertig und spielen eine andere Rolle, weil sie nie glauben könnten, wenn sie sie selbst wären, dass sie jemand lieben würde und dass sie jemand annehmen würde. Ja, es ist vielleicht übertrieben zu sagen, die Kirche ist voller Heuchler. Genauso wie es übertrieben ist, wenn wir sagen, die Welt ist voller Heuchler. Es gibt natürlich Aufrichtige und Ehrliche überall. Aber der Unterschied ist, und das so sollte es sein, und davon träume ich, von einer Gemeinde der Liebe, wo Jesus Christus so präsent ist, dass er es uns ermöglicht, durch seine Liebe und Annahme uns vor ihm zu öffnen. In einer Zone der Liebe und bedingungslosen Annahme, wo wir die Zone der Scham und Schauspielerei verlassen können. Voraussetzung ist die absolute Annahme, die wir in Christus finden. Römer 5, Vers 8. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wenn wir uns das mal reintun, er hat den größten Einsatz für dich gegeben, wo du noch als Sünder gelebt hast. Er hat nicht seinen höchsten Einsatz gegeben, als du dich dann entschieden hast und als du dann, was weiß ich, dich bekehrt hast und ein großer Heiliger wurdest. Nein, als du noch in der Finsternis warst, als ich noch in meinen Sünden war, hat Jesus alles für mich gegeben. Amen. Das ist fantastisch. Das ist Liebe in Reinkultur, ihr Lieben. Römer 8, Vers 32. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Amen. Wow, was für eine Power der Liebe geht aus von diesen beiden Versen. Bedingungslose Liebe. Liebe, die einfach grenzenlos investiert wird in Menschen, wo man vielleicht auch vor und vorher weiß, diese Menschen werden sich nicht für mich entscheiden. Egal. Gott liebt uns trotzdem. Es war so interessant, mit den Menschen dort in Gotha zu sprechen. Ich weiß, zwei Mädchen kamen dann zu mir und sagten, komm Mario, komm, lass uns noch mal ein paar Leute ansprechen. Wir wissen nicht, wie man ein Gespräch anfängt. Komm, du weißt das, geh mal zu dem Mann da vorne. Okay, so gehen wir da hin, alles klar. Und dann gingen wir zu dem Mann und der begrüßt uns schon. Ich bin Atheist, ich bin schon 3000 Mal eingeladen worden von deinen Jugendlichen. Ich will nicht mehr. Und dann sage ich, ist schon okay, wir sind ja nur hierher gekommen, um ihnen zu sagen, dass sie wertvoll sind in Gottes Augen. Ja, 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 ja. Und so, ich bin Atheist, ich habe auch noch nie gebetet. Und dann sage ich, und noch nie ein Stoßgebet. Und das war so interessant. In dem Moment kam es, er hat sich richtig erschrocken. In dem Moment kam es ihm, außer einmal habe ich gebetet, das war hier in Gotha. Im Jahre 85, das war noch zu DDR-Zeiten, da war ich wegen irgendwie hat er aufgemuckt oder was weiß ich, da haben sie ihn dann ins Gefängnis geworfen, in Gotha. Und dann saß ich in meiner Zelle und dann habe ich gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann hol mich hier raus. Und wenn es mir besser geht, dann will ich mein Leben ändern. Und ich glaube, das tat ihm schon leid, dass er das gesagt hat. Weil hinterher hat er nämlich, weil er war braun gebrannt und morgens um 5 ging sein Flieger nach, ich weiß nicht wo, auf die Balearen oder keine Ahnung, irgendwo in eine Trauminsel. Es ging ihm deutlich besser. Und dann war ja nochmal das Versprechen mit dem, ich will mein Leben ändern. Ach ja, aber das habe ich ja dann doch irgendwie alles selber hingekriegt. Aha. Ist egal. Gott liebt uns trotzdem. Das habe ich ihm auch gesagt. Gott liebt sie. Und diese Liebe, die macht uns fähig, uns zu offenbaren. So war es mit Petrus. Er war dort in dem Schiff. Er hatte die ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus kommt zu ihm. Jesus wusste ganz genau, wer Petrus ist. Ganz genau. Und er sagt, fahr noch mal hinaus. Wirf die Netze aus. Und er hat einen großen Fang gemacht. Und weißt du, was Petrus tat? Er war ja Fachmann. Er wusste, dass es unmöglich war, zu dieser Tageszeit Fische zu fangen. Und er wusste auf einmal, wer Christus ist. Und in dem Moment, wo er wusste, wer Christus ist, wusste er, wer er selbst war. Und er sagt, er wirft sich nieder und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Das ist diese Sündenerkenntnis. Er wusste, wer er selbst war. Und dann kommt Christus und sagt nicht, ah ja, ich weiß, endlich weißt du es mal selber, na, tu mal Buße. Nein, so geht Jesus nicht mit den Sündern um. Jesus sagt zu ihm, und weißt du, von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Amen. So ist Jesus. Jesus ermutigt uns, in seine Gegenwart zu kommen. Er hat ein fantastisches Leben für uns. Er hat eine Identität, die er uns schenkt. Und ermutigt uns, ohne Masken zu leben. Warum sollten wir echt sein? Weil Gott dein Leben als Ermutigung, Vorbild und Orientierung benutzen möchte. Matthäus 13,43, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Du sollst eine Sonne werden und du bist eine Sonne an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld. Edgar Guest sagt, ich möchte lieber eine Predigt sehen, als sie hören. Weil meine Augen sind bessere Schüler und ein besseres Gedächtnis als meine Ohren. Sie im Summerride. Weißt du, warum die Jugendlichen so sehr Summerride mögen? Weil sie sind satt, diese Sonntagspredigten. Sie wollen die Pastoren ganz nah bei sich haben. Ganz nah. Die wollen wissen, wie die Pastoren leben, wenn die Predigt zu Ende ist. Das habe ich ganz stark gemerkt. 2 Wochen lang. Mit ihnen gegessen. Mit ihnen im Massenquartier. Die stinkenden Socken inhaliert. Fantastisch. Wie gehen die Pastoren um, wenn wir sie an die Grenzen bringen? Und sie haben uns immer an die Grenzen gebracht. Und dann hatten wir Putzdienst. Der Pastor hatte auch Putzdienst. Auch der Großvater Samurai hatte auch Putzdienst. Treppe putzen, das war mein Dienst, ne? Wenn die immer da durchgelaufen sind. Darf ich durch, Pastor Mari? Ja klar, du musst kämpfen, um hier durchzuweil. Ich habe geputzt wie, war der Putzgeist war über mir. Und dann hatten wir Kleingruppe und einer der Jugendlichen betete, O Herr, du hast mir eine Lektion heute gelehrt. Lass mich ein Leiter sein wie der Pastor Mario. Ich habe gelernt, auch im Kleinen zu dienen, auch zu putzen gehört auch dazu, ein Leiter zu werden. Amen. Ich weiß nicht, wann ich diese Predigt gepredigt habe, aber anscheinend im Treppenhaus. Amen. Das ist das, was Menschen von uns wollen. Komm hinein in diese Identität, die Gott für dich hat. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Epheser 2, Vers 10. Er hat vorbereitete Werke, in denen du wandeln wirst. Lass uns unsere Augen schließen. Vater, wir sind so dankbar, Herr. Die Kirche ist eine Versammlung von Sündern, die vergeben werden. Den vergeben wurde durch deine große Gnade. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine unbeschreibliche Liebe. Diese brennende Liebe, Herr, diese Liebe, die überhaupt keine Bedingungen macht, die einfach in uns frei fließt. Diese Liebe, die ja schon weiß, wer wir sind, auch hinter unserer Maske. Wir danken dir dafür, dass du uns Kraft gibst, auch in den Zeiten der Krisen. Auch in den Zeiten der Schwächen. Du weißt doch jedes Herz hier. Du weißt doch, wer unfreiwillig eine Rolle spielen muss. Und ich danke dir, dass du uns davon befreist. Nicht durch Zwang, nicht durch Druck, sondern durch Annahme und Liebe. Herr Jesus, ich möchte dir davon danken. Und ich möchte euch einladen. Ich mache heute keinen Aufruf, nach vorne zu kommen. Ich mache es einfach so an deinem Platz. Wer sagen möchte, Herr, auch ich spiele eine Rolle, gewollt oder ungewollt. Herr, gib mir durch deine Liebe die Kraft, ein konformes Leben zu führen, ein echtes Leben durch deine Liebe und Geborgenheit. Öffne einfach deine Hände an deinem Platz, wenn du das möchtest. Wenn du Heilung möchtest, auch für das Leben, was du lebst, das du vielleicht gar nicht leben willst. Ich möchte dir sagen, Gott hat genau die Identität für dich, nach der du immer gesucht hast. Er ist der Christus in dir. Und er hat dir einen neuen Geist gegeben, diese neue Kreatur, in der du leben darfst, in Fröhlichkeit, in Freiheit, in Kraft. Öffne einfach deine Hände. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für jede geöffnete Hand, Herr. Danke, dass deine Liebe heute frei fließt, Herr. Danke, dass du uns deine Geborgenheit schenkst, Herr, indem wir alle Masken abfallen lassen können. Und indem du zu uns auch als Sünder, als Heuchler Ja sagst und uns umformst in deinen Willen und in deine Identität. Heile jedes Herz heute, Herr. Und danke, Herr, dass du uns Kraft schenkst, Herr, und du uns umformst, Herr, in das Bild Christi. Und dein Name sei geehrt und dein Name sei gepriesen. In Jesu Namen. Amen. Preist dem Herrn. Wir legen die CD ein. Das Segnungsdienst.